Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ich muss zugeben, in den letzten Tagen haben sich viele Dinge natürlich deutlich beschleunigt durch meinen Aufenthalt in China und natürlich dann anschließend, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, vielleicht. Ich war auch kurz in Taiwan danach und darüber spreche ich heute. Denn das war etwas überraschend, muss man schon fast sagen, auch für mich. Ich hatte ja mal vor ein paar Episoden gesagt, dieses Jahr möchte ich nach Japan, weil es sich irgendwie so angeboten hätte aus verschiedenen Gründen. Und jetzt hat sich das allerdings erübrigt, denn es gibt zwei Gründe. Also der Hauptgrund ist einer meiner besten Kumpels überhaupt, der macht gerade Sabbatical in Asien. Der hat mich schon in Vietnam besucht, also jetzt nicht speziell nur mich, aber ja, es hat sich eben angeboten, dass wir uns hier sozusagen treffen und er hat noch ein paar andere Sachen unabhängig von mir geplant und dann haben wir gesagt, okay, lass mal im April immer wieder da und da treffen. Und er wollte unbedingt nach Taiwan, habe ich gesagt, also dich kann ich ja nicht allein nach Taiwan lassen, dann komme ich natürlich mit und wir waren am Wochenende schön wandern. Darüber spreche ich heute aber nicht über das Wandern, sondern dass es durchaus brisant ist, wenn man von Shenzhen nach Taipei fliegt und es ist mir auch erst in dem Moment eigentlich so bewusst geworden. Und das Ganze ja, geht noch ein bisschen weiter, weil wenn ich nach Japan fliege, dann möchte ich das auch genießen und zwar dort dann nicht mich zu stark auf andere Themen fokussieren. Und jetzt im Mai, das wäre noch prädestiniert gewesen, dort steht der volle Fokus auf meinem Buch. Das kommt zuerst in ein paar Monaten wirklich dann auf den Markt. Das wird noch ein bisschen dauern, aber im Mai will ich das fertig machen. Und wenn ich in Japan bin, ich kann mir durchaus vorstellen, da Zeit in Cafés zu verbringen, aber nicht mit Fokus auf meinem Buch, ja. So, insofern ist der April nochmal bei mir recht bewegt gewesen mit ja, 4, 5 verschiedenen Ländern am Ende. Und jetzt kommen andere Sachen rein. Natürlich Shenzhen, ihr habt es gesehen. Ja, da gab es einige skurrile Videos, vor allem mit dem Robotaxi letzte Woche, als ich hier die Podcast-Episode aufgenommen habe. Das war kurz vor dieser Aufnahme. Wusste ich noch gar nicht, ob ich das wirklich schaffe. Also das war, ja, am Ende weiß man nie, ob es sowohl technisch klappt, als auch die Aufnahme. Das hätte auch komplett daneben gehen können. Und ich mache sowas bestimmt dann nicht an diesem Tag mehrfach. Also entweder es klappt oder nicht. So, also ich denke, es haben viele gesehen von euch. Und ja, natürlich geht es trotzdem jetzt weiter. Und ja, nach der Reise, vor der Reise kann man in dem Fall wirklich sagen, interessant, wenn man jetzt von ja, dem Festland China nach Taiwan fliegt. Ich fange jetzt übrigens nicht an, heute die ganzen Definitionen. Ist es jetzt ein Land? Ist es eine Insel? Also eine Insel ist es auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Aber überzugewichten oder zu sensitiv zu sein. Aber es ist interessant, weil ja, ich bin von der China nach Taipei geflogen. Da gibt es auch einige Direktflüge. Und ich habe mich trotzdem noch mal kurz vorher informiert, ob es da irgendetwas gibt, was ich beachten muss. Ja. Und nö. Muss ich tatsächlich nicht, aber 1,4 Milliarden Chinesen müssen das. Der Flieger, der war trotzdem voll. Das hat allerdings einen speziellen Grund. Erstmal, warum können Chinesen nicht einfach nach Taiwan fliegen? Also, es ist so, dass seit 2019 faktisch Individualreisen nach Taiwan untersagt sind. Also, man hat es damals ausgesetzt und einfach auch Druck ausüben wollen, natürlich auch wirtschaftlich, vor allem Tourismus. Taiwan ist jetzt nicht so stark vom Tourismus abhängig, dass man dort jetzt ein Land in die Knie zwingen kann. Aber es war einfach eine Zeit, in der ja, viele Sachen sehr angespannt waren zwischen den beiden Regierungen. Und dann hat man das sozusagen ja komplett runtergefahren. Und ein Chinese, der jetzt nach Taiwan fliegt, direkt von China, der braucht eine Art Exit Entry Permit, sonst geht es gar nicht. Er kann, glaube ich, theoretisch, also wie kriegt man sowas? Entweder bei Touristengruppen, das geht. Oder wenn du jetzt spezielle Genehmigung hast, sagen wir mal Business, Familienvisa, das ist möglich. Und ja, ich kenne auch Leute, die das machen, aber es ist immer relativ aufwendig. Ja. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, natürlich über Drittländer zu reisen. Da weiß ich nicht genau, inwiefern es da Probleme geben kann. Ja, kann ich noch nicht so sagen, aber ich glaube, das geht theoretisch natürlich, ja, dass ich dann im Prinzip, lass es sein, ich fliege jetzt halt nach Japan, dann nach Taiwan und auch rückzugs wieder bei Japan, kann ich jetzt nicht genau sagen. So, der Flieger war wie gesagt aber trotzdem voll und zwar nicht mit Ausländern, das kann ich auch sagen, so wie eigentlich ganz Shenzhen. Ich würde sagen, ja, weiß nicht, waren da fünf Langnasen inklusive mir in dem Flieger, kann schon sein. Ja, und das hat einen Grund, das ist vor allem der Tatsache schuld, dass die Taiwanesen theoretisch schon nach China können. Und ja, es ist so, dass ganz viele taiwanesische Geschäftsleute in China schon seit Jahrzehnten im Prinzip ein ganz, ganz wichtiges Verbindungsstück sind. Ich habe das in meinem Buch auch aufgegriffen, muss aber sagen, ich habe jetzt noch ein paar Sachen dazugelernt für die Episode. Die nehme ich heute nicht mit rein, aber ich erzähle euch heute sozusagen andere Sachen, die ich im Buch dann nicht so erzähle. Und ja, die taiwanesischen Geschäftsleute, die sind mit einem Grund, warum China überhaupt so heute so erfolgreich ist, weil die ja vieles aufgebaut haben. Ja, auch viele Firmen wie Foxconn und so und letztendlich auch TSMC hat ja Werke in China, jetzt nicht übermäßig viel. Aber es geht vor allem um die Produktion, vor allem im Süden, Shenzhen, Guangzhou, Guangdong, ja. Und diese Leute, die heißen auch Taishang, also Tai ist das Teil von Taiwan. Und Shang heißt eigentlich sowas wie, ich glaube, sowas wie Geschäft, also Shang, ja, sowas in der Art, ja. Davon gibt es so, ja, ist eine sehr vage Zahl, 1 bis 3 Millionen. Und ja, die sind natürlich schon ordentlich dann auch am Pendeln und Reisen. So, also deswegen, der Flieger war voll, dann bin ich nach Taipei geflogen, war dort nur für 3 Tage zum Wandern. Gehe gleich nochmal drauf ein, was dort besonders ist, weil ich habe noch nie diesen Kontrast gehabt. Ganz kurz aber noch als Einschub. Interessant ist, dass fast zeitgleich, und es hat natürlich keine Verbindung gehabt irgendwie, sondern reiner Zufall, ist etwas passiert, was es seit Jahren nicht mehr gab. Ich weiß nicht, ob das irgendwie groß im Westen thematisiert wurde, aber es hat ein Treffen gegeben, und zwar eine hochrangige Abgeordnete der Kuomintang, also die Oppositionspartei in Taiwan, die ist nach China gereist und hat dort auch Xi Jinping getroffen. Das gab es so seit 10 Jahren nicht mehr. Also sie hat eine China-Reise gemacht, hat dort sich verschiedene Städte angeschaut und auch Firmen. Und das ist schon ein großes Treffen. Klar, man hat es dann vor allem von China natürlich immer in dem Licht nach dem Motto, hey, wir sind eine Familie, die nichts trennen kann. Es wurde sehr offen über Lockerung gesprochen. Also zum Beispiel Tourismus, dass man das wieder lockert. Könnte auch sein, dass man es einfach mal sagen, ja, einfach nur partiell macht. Zum Beispiel Leute aus Fujian, aus Shanghai und so weiter, die eben nah auch an Taiwan dran sind. Nicht nur geografisch, sondern auch oft kulturell familiär, dass man damit mal wieder anfängt. Und natürlich ist es für Taiwan, ja, ein, sage ich mal, lukrativer Schritt, wenn man auch wieder Lebensmittel, Austausch und so weiter hochfährt. Das ist ja alles so ein bisschen betroffen. Ja, ich meine, die sind unglaublich verzahnt wirtschaftlich, das ist auch ganz klar. Also beide sind abhängig voneinander letztendlich. China eher technologisch, Taiwan eher in der Gesamt, sozusagen, ja, dumm in der Gesamtsicht. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn man hier die Handelsbarrieren runterfährt, nochmal ein ganz anderes Ding, ja. Also, das soll man nicht unterschätzen. Ganz interessantes Treffen. Und ja, ich bin unabhängig davon natürlich nach Taiwan geflogen. Wir waren dort ein, zwei Tage wandern, bis in Taipei. Ich habe auch ein paar neue Sachen angeschaut. Also Taipei ist keine so riesige Stadt vom Rhein von Einwohnern oder so, aber es gibt unfassbar viel, was man sich dort anschauen kann. Und für mich war es jetzt wirklich interessant. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu arg immer so mit diesen Vergleichen arbeite. Aber ja, also erstmal kann ich es nicht komplett ausschalten. Ich glaube, es ist auch okay so. Und zweitens möchte ich auch Leuten, die jetzt sagen, ich will trotzdem nicht hin, auch wenn da morgen nichts eskaliert. Für mich sind es nicht die Region der Welt, wo ich hin will. Ich möchte auch Leuten wirklich mal einfach einen Einblick geben, wie ich das so wahrnehme. Wie muss man sich das vorstellen? China, Taiwan, ja. Und ich würde mal sagen, wenn man jetzt so hinkommt, es gibt 3 wirklich Sachen, die einem auffallen, die sehr unterschiedlich sind zwischen jetzt dem chinesischen Festland und Taiwan. Man muss natürlich immer auch sagen, ich komme jetzt aus Shenzhen und Shenzhen ist natürlich auch eine der modernsten Städte von China. Es gibt Städte in China, gerade auch an der Ostküste, nicht weil sie jetzt irgendwie so unterentwickelt sind, aber die natürlich auch ohnehin schon sehr ähnlich zu Taiwan sind. Da sprechen die Leute fast die gleiche Sprache oder gleichen Dialekt. Das sieht optisch sehr ähnlich aus. Also man muss es natürlich immer in Relation sehen. Aber wenn ich jetzt ganz pauschal sage, was sind so die Unterschiede Taiwan, Festland China. Übrigens, bevor ich das jetzt sage, die Chinesen selbst, ich habe jetzt nicht jedem erzählt, dass ich nach Taiwan fliege, aber die haben auch keine Vorstellung von Taiwan so richtig, glaube ich, ja, und sind da immer sehr, sehr interessiert, wie man das so beurteilt oder wie es dort aussieht, haben eigentlich ja keine wirkliche Idee. Also ich würde sagen, das Erste ist natürlich ganz klar so die kulturelle Prägung. Taiwan ist sehr, sehr konfuzianisch und ist natürlich von der Kultur, was Essen angeht, alles, was man sich vorstellen kann, sehr ähnlich zu dem, was du in China hast. Aber du hast insgesamt den Eindruck, dass Taiwan einfach westlicher ist. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, in Bezug auf das, was man isst oder wie man spricht, sondern es geht da eher so um das reine Erscheinungsbild, um sehr, sehr, sehr schwer zu formulieren, gebe ich zu, um ja gewisse Grundeinstellungen, wenn ich dort Leute allein vom Sehen von gewissen sozusagen ja Verhaltensmustern, Umgang, ist es einfach westlich. Also man muss es, wenn man es ganz pauschal sagt, muss man sich vorstellen, Taiwan ist so eine Müll, wenn die USA, Japan und China, wenn die drei Länder sich morgen an den Tisch setzen und sagen, wir gründen jetzt mal ein komplett neues Land, dann kommt Taiwan raus, ja. Und ich würde sagen, dadurch sind insgesamt auch einfach die Mentalitäten ein bisschen anders. Also nicht unbedingt die Kultur und die Einstellung, sondern Mentalität zum Beispiel, kann man schon sagen, dass die Taiwanesen etwas weicher sind. Das gilt auch von der Stimmlage, ja. Es gibt definitiv natürlich bis heute letztendlich auch diesen Einfluss aus Japan, also der jetzt nicht aktuell sozusagen noch so stark versteckt wird, aber der natürlich aus der Kolonialzeit kommt. Und den spürst du einfach. Ja, dadurch hat Taiwan auch eine andere Höflichkeit trotzdem. Aber es ist sicherlich einmal auch einfach der Faktor, also sagen wir mal die japanische Einflussnahme, ist der Faktor Wohlstand. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du schon seit Jahrzehnten sehr gute Lebensverhältnisse hast, die China erst in kürzester Zeit erlangt hat. Das ist ja auch so ein Ding, dass man gesagt hat, oft viele Chinesen sind sehr schnell zu Geld gekommen und sie konnten dann im Prinzip, jetzt mal ganz böse formuliert, konnte sich ihr Intellekt oder auch ihre sozusagen, ja, ihre zivile Prägung konnte sich nicht dem Wohlstand im gleichen Tempo anpassen. Ja, also wenn so ein Bauer schnell zu Geld kommt nach dem Motto, dann ist es oft eben einer, der eigentlich weder mit dem Geld wahrscheinlich umgehen kann, noch eben einfach auch mit dem so gewachsen ist. Und das andere ist natürlich, und das ist vor allem bei den älteren Menschen zu sehen, China ist eben durch die Kulturrevolution gegangen und da gibt es eben bis heute noch Leute, die davon direkt oder indirekt in zweiter Generation geprägt sind. Das hat Taiwan nicht durchlaufen und das merkst du. Bei den jüngeren Generationen allerdings eben weniger. Und wenn du jetzt einen jungen Chinesen mit einem jungen Taiwanesen vergleichst, dann sind die eben nicht so weit auseinander. Ja, weil die eben doch eine sehr ähnliche Kindheit schon hatten. Und das wird sich, glaube ich, auch immer mehr anpassen. Ja, so. Also das Erste, sozusagen die kulturelle Prägung und Mentalität. Das Zweite, Architektur und Entwicklungsstand. Habe ich schon ein bisschen gesagt, Taiwan ist natürlich sehr entwickelt. Aber wenn du heute nach Shenzhen kommst und nach Taipei, dann ist Shenzhen die deutlich modernere Stadt. Man muss aber sagen, Taipei hatte halt das, was sie heute haben, auch schon vor Jahren oder Jahrzehnten. Wenn ich heute nach Taipei komme, muss ich sagen, ist kein so großer Unterschied da zum ersten Mal. Ich habe es versucht zu rekonstruieren, ich kann es nicht mehr. Also das erste Mal war ich, glaube ich, 2013 in Taipei, also schon wirklich lange her. Und seitdem war ich wahrscheinlich 6, 7 Mal dort in Taiwan, auch an ganz verschiedenen Orten, meistens die Insel so ein bisschen bereist. Und da hat sich nicht viel verändert, aber es war eben schon vor, ja, was sind denn, 13, 14 Jahre, da hatten die halt auch schon ein U-Bahn-System, was unglaublich war, ja. Die müssen es aber nicht ausbauen, gibt wenig Gründe dafür, ja. Und dann hast du aber auf der anderen Seite optisch natürlich andere Einflussfaktoren. Ich habe ja schon gesagt, so diese japanische Architektur, natürlich siehst du die dort in Taipei. Also ich kenne mich mit sowas null aus, aber das ist offensichtlich so. Die Nachtmärkte, sowas gibt es in China gar nicht mehr. So hat man viel unterbunden, auch aus Umweltgründen. Das ist eigentlich was Tolles, ist noch so erhalten ist, ja. Insgesamt ältere Infrastruktur, weniger auch Elektrofahrzeuge. Auf der anderen Seite siehst du, in Taiwan ist Geld. Also da siehst du schon sehr, sehr viel auch hochklassische Autos, internationale, wo man weiß, ja, also hier gibt es einfach eine sehr, sehr etablierte Mittelschicht, sagen wir es mal so. Und ja, das ist so ein bisschen diesen Eindruck, den man bekommt. Also eine sehr entwickelte Stadt, die aber trotzdem sehr stark an vielen Dingen festhält. Und das gilt ja letztendlich sogar für ihre Schrift, denn in Taiwan nutzt man bis heute die traditionellen Schriftzeichen, genau wie in Hongkong, während in den meisten Teilen, zumindest wenn ich auf die Bevölkerung schaue, China, Malaysia, Singapur, nutzt man die vereinfachte chinesische Schrift. So, jetzt kommen wir zum dritten Faktor. Das ist immer das, was die Leute am meisten interessiert. Kosten! Was kostet die Welt? Also, Taipei ist natürlich teurer als auch eine Stadt wie Shenzhen oder Shanghai. Aber gar nicht so, wie ich es gedacht habe. Also ich habe jetzt hier auch keine Statistiken dafür, sondern einfach, das ist ein reines Empfinden. Kann man sehr einfach nachprüfen. Also Ich würde sagen, die täglichen Sachen, sowas wie Kaffee und meine Dose Bier oder auch was zu essen, das ist gar nicht so viel teurer. Also vor allem, wenn du die Qualität noch mit einberechnest, die in Taiwan sehr, sehr hoch ist, mit höchstem, was ich in Asien so kenne, würde ich sagen, das geht. Da hatte ich es jetzt irgendwie auch teurer erwartet, weil die eben auch doch eine recht hohe Inflation hatten. Das ist sicherlich auch der Hauptunterschied zu China. China hat sich in den letzten Jahren preislich wenig getan. Und das ist okay. Aber alles andere in Taipei ist deutlich teurer. Speziell Mieten. Man muss aber auch dazu sagen, Taipei ist halt wirklich auch das absolute Zentrum von Taiwan. Wer mal im Süden war, da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. War ich ja auch mal für ein paar Monate. Wer sich noch erinnert, habe ich auch Videos gemacht. Und also das ist dann natürlich auch eine höhere Abstufung. Aber insgesamt ist Taiwan schon teurer. Aber interessant ist jetzt auch so ein bisschen, dass eigentlich genau das widerspiegelt, was ich auch wahrnehme. Die täglichen Produkte sind nicht so unterschiedlich. Ja, weil Taiwan ja an sich auch rein von der Skalierung, Agrarprodukte und so weiter günstig ist. Aber dann alles, was in die Dienstleistung reingeht, auch Taxifahren, würde ich mal sagen, Taxifahren Taiwan vielleicht doppelter Preis von China. Ja, also immer noch für uns Westler sehr bezahlbar, aber manchmal denkt man zweimal drüber nach, in China nicht. Da denkt man gar nicht drüber nach. Und es zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass China halt da auch zum einen extrem kompetitiv ist. Also wenn ich jetzt allein an die ganzen E-Commerce-Anbieter denke, an die Skalierung der Lieferdienste, habe ich ja jetzt so viel drüber gemacht, muss ich es heute nicht nochmal ausführen. Das gibt es so in Taiwan nicht. Natürlich gibt es auch eine Lieferökonomie, ja, aber da siehst du ja nicht ansatzweise so viele Lieferfahrer auf der Straße. Also das ist eine ganz andere Welt, was das angeht. Auch dieses ganze Mobile Payment, muss ich auch vorstellen, die nutzen ihre eigenen Sachen. Also zum Texten nutzen die Line, nicht WeChat. Line nutzt man vor allem ist eigentlich koreanisch, aber Korea nutzt das keiner, sondern vor allem die Thais und die Taiwanesen. Frag mich jetzt nicht, warum ausgerechnet die. Dann nutzen die viel Google-Dienste. Also die haben nicht das chinesische sozusagen digitale Ökosystem. Das gibt's nur in China so. Ja. Und damit einhergehend ist einfach dort eine andere Welt vorzufinden, die letztendlich auch dort in dieser Hinsicht westlicher ist, kann man schon so sagen. Ja, also das ist noch so der letzte Punkt, die ganze Kosten- und E-Commerce-Abwicklung. So, was hat sich verändert? Im Prinzip, interessant ja wirklich, die ersten Male, wo ich da war, waren deutlich mehr Chinesen in Taiwan. Ich war ja auch wirklich auf so Rundreisen, buchstäblich, also man kann ja schön über die Insel durch außenrum im Zug, manchmal machen das auch mit dem Fahrrad. Und da habe ich viele Chinesen getroffen. Ich war damals auch in Hostels unterwegs, so ein bisschen Backpacker-mäßig. Es war eigentlich toll. Habe dort zum ersten Mal richtig auch mit Chinesen Kontakt gehabt, weil bis dahin war ich noch gar nicht in China. Und die findest du heute aber kaum noch. Wenn du guckst, wer jetzt so in Taipei unterwegs ist, dann ja, kommst du relativ schnell auf die Länder. Also zum einen natürlich Japan, Südkorea. Und dann mittlerweile ganz neu Südostasiaten. Weil Taiwan sich gesagt hat, ja gut, wenn die Chinesen gar nicht mehr kommen, dann müssen wir was machen. Ja, müssen wir ein bisschen diversifizieren. Und dann hat man eben die Visaerleichterung für viele Länder durchgesetzt. Und man darf auch nicht vergessen, diese Länder sind natürlich auch ein bisschen kaufkräftiger, als es noch vor 10, 20 Jahren war. Also wenig Thais zum Beispiel konnten so reisen, wie sie es heute machen. Aber zum einen Taibat vergleichsweise stark und natürlich haben die wirtschaftlich zugelegt. Und mal so ein Wochenendtrip nach Taipei, das können sich sehr, sehr viele durchaus leisten. Also viele fliegen ja mittlerweile auch nach Japan und Korea, was ja deutlich teurer ist nochmal als Taiwan. Aber das ist etwas, was eigentlich ja auch sehr positiv ist, dass es eben nicht nur die reinen Empfängerländer sind, sondern die Leute dann dort auch reisen können. Und das siehst du auch an den Schildern. Du hast zum Beispiel ganz oft Chinesisch, Englisch. Dann kommt Japanisch und Südkoreanisch. Und dann kommt Thai und Bahasa. Also Bahasa ist Indonesien, Malaysia. Ja. Da ist es keine europäische Sprache auf den Schildern. Das hat seine Gründe. Wobei ich auch einige in Taipei-Tisch gesehen habe. Ja, also das ist so ein bisschen das, was sich verändert hat. Sonst nicht so viel. Aber das ist in dem Fall auch nicht negativ. Das will ich jetzt nicht als Stillstand oder Stagnation betiteln, sondern würde einfach sagen, ja, es ist einfach ein Land, was sehr stabil seit Jahren schon ist. Und ja, um das Thema ein bisschen abzuschließen, es ist ja momentan noch wieder in aller Munde. Ich glaube, in Deutschland interessant, weil da ein deutscher Politikwissenschaftler, hat eigentlich ein Buch veröffentlicht und eigentlich so ein bisschen nach dem Motto, ja, versucht hat, den Zeitgeist zu treffen und die ja, gegenwärtige Kriegshistorie aufzugreifen. Und ich kriege auch unter jedem Video mittlerweile wieder einen Kommentar, Erik, was ist hier 2027 mit dem Angriff? Interessant ist, dass das eigentlich nur auf irgendeine Aussage von einem US-General beruht und die USA hat jetzt witzigerweise gesagt, also Taiwan plant wahrscheinlich 2027 keine Invasion und strebt eine Kontrolle der Insel ohne Gewaltanwendung an. Diese Aussage ist für mich genauso irrelevant wie das, was vorher kam, weil, ja, also zum einen kennt ihr ein bisschen meine Meinung. Wenn ihr sie nicht kennt, dann war halt auch das Buch, weil dort beantworte ich diese Frage sehr, sehr konkret, aber natürlich deutlich ausführlicher, wie das mit Taiwan aussieht. Und ja, zum anderen ist es einfach auch teilweise absolut fragwürdig, welche Leute sich dazu äußern, die keinerlei Kompetenz haben in dem Bereich, die sich wenig damit beschäftigt haben, die dann mit konkreten Datümern jonglieren. Also das finde ich immer hochbedenklich, wenn sowas kommt und ist letztendlich ja sehr verwirrend für viele Leute, die das überhaupt nicht einordnen können und viele Dinge durcheinander schmeißen. Ja. Also deshalb würde ich sagen, hier belasse ich es an dieser Stelle. Ihr wisst, ihr werdet, wenn ihr wollt, bald deutlich mehr noch zu diesem Thema lesen können, wie zu so vielen anderen Themen rund um China. Ich wünsche dir eine gute Woche, ein gutes Wochenende. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia hui qian.